Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Tilo Jan.
Wie geht man mit einem Verbrechen um, das offiziell noch kein Verbrechen ist? Upskirting ist heute unser großes Thema. Das Fotografieren mit dem Handy, mit der Kamera unterm Rock von Frauen und Mädchen. In Großbritannien ist ein Gesetz, das das verbieten soll, gescheitert. Man war sich allerdings der Relevanz und dem Ausmaß dieses Themas wohl nicht bewusst und deshalb wird jetzt bald ein zweiter Gesetzentwurf diskutiert. Das Gesetz wird kommen, noch in diesem Jahr, sagt Vera Hobhouse, britische Abgeordnete, die wir gleich ausführlich zum Thema Upskirting hören. Und wir schauen uns an, wie groß dieses voyeuristische Problem bei uns in Deutschland ist. Außerdem klären wir heute am schwedischen Midsommertag, warum das Plopp vom Tropfen des Wasserhahns so klingt, wie es klingt und wie es wieder weggeht. Und unser Korrespondent in der Türkei, Christian Buttgereit, gibt uns heute vor der Wahl in der Türkei einen Einblick, was Präsident Erdogan alles neu machen will nach der Wahl.
Die Wahlversprechen von Erdogan sind eigentlich, vertraut mir und dann führe ich euch durch dick und dünn und sorge dafür, dass die Türkei schon ein geachteter Partner auf der internationalen Bühne ist.
Die Einstellung eines Pro- und eines Anti-Erdogan-Wählers aus Deutschland, die bekommt ihr auch hier in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Das Handy heimlich unter den Rock einer Frau halten und ein Foto machen. Das klingt wie was Perverses, was pubertierende 12-jährige Jungs cool finden, ist aber in der Tat als Upskirting bekannt und wird wohl von Männern auf der ganzen Welt gemacht. Zumindest findet man Berichte weltweit dazu. Es wirkt absurd. In Großbritannien ist ein Gesetz gescheitert, das das verbieten wollte. Die britische Abgeordnete Vera Hobhouse, die in Deutschland geboren ist, hatte dieses Gesetz eingebracht.
Die meisten Leute wissen eben eigentlich gar nicht, weil dieses ein neues Verbrechen ist, wenn Sie wollen, oder eine neue Tat, die dadurch ermöglicht ist, dass wir eben neue Technologien haben und Selfie-Sticks und all dieses Zeug. Leute verstehen gar nicht, worum es geht. Es ist also sozusagen eine neue Tat, die über neue Technologien ermöglicht wird und mit denen die Leute eigentlich im Moment gar nicht wissen, wie sie umgehen sollen und die Polizei auch nicht.
Also alle sind mit der Tatsache irgendwie überfordert. Mit Vera Hobhouse sprechen wir gleich noch ausführlich darüber. Wir haben uns gefragt, wie bekannt ist Upskirting hier bei uns in Deutschland eigentlich und was kann ich dagegen tun, wenn mir jemand zum Beispiel unterm Rock fotografiert. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Rebecca Endler hat sich für uns erkundigt.
Weißt du, was Upskirting ist?
Nee.
Ja?
Nein. Nein. Ich kann es mir übersetzen, aber...
Das ist jetzt eine spontane Idee, aber...
Also Upskirting ist, wenn quasi hauptsächlich Männerfotos...
Unter den Rock, ne?
Genau.
Ja, genau. Also einfach die Kamera schön einmal unter den Rock halten und dann knipsen.
Ja, ganz ekelhafter Trend, der sich da im Internet verbreitet. Und wenn man Infos dazu sucht, landet man sofort bei How-To-Anweisungen, wie man möglichst unbeobachtet besonders scharfe Fotos schießt. Und auf Foren, wo die hochgeladenen Upskirting-Fotos dann in all möglichen Kategorien eingeteilt werden, sortiert und bewertet.
Ich glaube halt wirklich, dass es Mode ist. Also es gibt bestimmt die, die es wirklich geil finden. Und dann ist es wahrscheinlich auch einfach ein Riesenhype im Internet.
Mode, Hype hin oder her. Nicht die Gelegenheit macht den Dieb bzw. den Upskirter. Nicht die Smartphones, die Kameras oder das Internet sind schuld, sondern ein pervertierter Voyeurismus, dem einige Männer wie eine Art Sport nachgehen. Ohne die geringste Rücksicht auf die Privatsphäre der Frauen.
Was du machen würdest, wenn es dir passieren würde?
Weiß ich nicht.
Ins Gesicht schlagen?
Eine völlig nachvollziehbare Gewaltfantasie. Aber davon ist abzuraten. Denn der Rechtsanwalt Christian Solmecke weiß,
einfach nur das Fotografieren unter dem Rock ist noch keine Straftat, sofern diese Bilder dann nicht an Dritte weitergegeben werden.
Upskirting, keine Straftat. Aber jemanden ins Gesicht schlagen, das ist eine Straftat. Punkt.
Oh shit.
Also man sollte es auf jeden Fall ahnden. Ne? Das geht halt nicht. Ne? Das ist unmöglich, Grenzverletzung.
Das Anzeigen, wenn ich es in der Situation mitbekomme?
Ja, es muss auf jeden Fall verfolgt werden und auch gerne nicht zu wenig, weil es geht gar nicht.
Anzeigen klingt logisch. Aber nochmal, weil es einfach so unfassbar ist. Upskirting ist keine Straftat. Also die Polizei ist dafür nicht zuständig. Was kann ich also tun?
Ich würde ihn ansprechen. Ja, wenn ich nicht alleine wäre, würde ich ihn ansprechen.
Er muss es eigentlich löschen, denn das ist eine Verletzung meines Persönlichkeitsrechts. Und macht er das nicht, dann hätte ich schon die Möglichkeit, ihn zu verklagen, zivilrechtlich auch zu verklagen oder erstmal abzumahnen.
Bei Erfolg muss der Typ eine Unterlassungserklärung abgeben, in der er mir verspricht, dass er das nie wieder tut. Eventuell muss er auch meine Anwaltskosten übernehmen und ganz eventuell gibt es sogar Schadensersatz. Aber das ist in Deutschland so eine Sache. Also reich wird man davon jetzt nicht.
Den Job der Polizei ist es jedenfalls nicht, solche zivilrechtlichen Ansprüche zu verfolgen. Das nutzt dem Opfer allerdings wenig, das möchte, dass der Täter bestraft wird. Als Straftatbestand haben wir nichts im deutschen Gesetz. Insofern, genau wie in England, gibt es hier eine gewisse Lücke.
Eine Lücke in der deutschen Gesetzgebung also. Wie Rechtsanwalt Christian Solmecke schon erwähnt hat, liegt der Fall anders, wenn klar ist, dass die Fotos in irgendeiner Art und Weise für Dritte verfügbar gemacht wurden, also im Internet landen oder in Chats verschickt werden.
Ja, wenn ich länger drüber nachdenke, ist echt eklig.
Wenn ich die Vermutung habe, dass das Bild, was da gerade angefertigt worden ist, gleich auch in den sozialen Netzen geteilt werden soll, dann besteht tatsächlich der Anfangsverdacht einer Straftat. Denn die Weiterverbreitung solcher Bilder, die ist nach § 201, die ist nach 201a Strafgesetzbuch verboten.
Bei einem Schuldspruch kann eine Freiheitsstrafe von bis zu 2 Jahren verhängt werden. Strafbar ist das Verbreiten von Fotos,
die das Ansehen der abgebildeten Person beschädigen, erheblich beschädigen können.
Das ist ein dehnbarer Begriff. Vor allem, wenn es um Fotos geht, die einen untenrum zeigen. Aber wenn die Fotos im Zusammenhang mit einer bestimmten Person gebracht werden können, weil es zum Beispiel noch ein Foto gibt, das die ganze Frau zeigt, dann ist der Straftatbestand gegeben. Die allermeisten, die ich gefragt habe, waren sich einig. Wer eine Frau ohne ihr Wissen unter dem Rock fotografiert, der gehört strafrechtlich verfolgt. Die meisten.
Ja, ich finde das eigentlich ein bisschen übertrieben, so, weil es ist jetzt nicht so ein schlimmer Tatbestand.
Also hättest du gern deinen Intimbereich fotografiert von irgendwem, ohne es zu merken?
Nee.
Ja, genau, hab ich mir gedacht.
Deutschlandfunk Nova Reporterin Rebecca Endler über die Möglichkeiten, Upskirting anzuzeigen bei uns in Deutschland. In Großbritannien hat ein Upskirting-Opfer eine Petition gestartet. Es gab dazu eine große Kampagne mit prominenten Unterstützern, damit endlich mal ein Gesetz gegen Upskirting kommt, gegen das Fotografieren unterm Rock. Der erste Entwurf der britischen Abgeordneten Vera Hobhouse wurde überraschend abgelehnt. In Großbritannien ist es nämlich so, dass Abgeordnete ihre Ideen und Vorschläge für mögliche Gesetze mit ins Parlament einbringen können. Jetzt gibt's einen neuen Versuch. Sprechen wir mit der britischen Abgeordneten Vera Hobhouse, die in Deutschland geboren ist. Frau Hobhouse, wie groß ist denn das Problem Upskirting in Großbritannien?
Ja, wir wissen das eben nicht, weil es im Moment eben kein Verbrechen ist. Es wird im Moment, gibt es kein Gesetz gegen dieses Vorgehen und gegen Fotos aufzunehmen auf einer Kamera unter den Röcken von Frauen und Mädchen. Und deswegen wissen wir eben gar nicht, wie weit verbreitet das ist. Die Leute wissen nicht, ob sie zur Polizei gehen können. Opfer dieses, was noch nicht Verbrechen ist, was ich aber eine ganz schlimme Vorgehensweise finde, ist, dass die Leute gar nicht wissen, was eigentlich los ist. Und Opfer stehen und sind entsetzt, aber die Polizei weiß nicht, was sie machen sollen. Die umstehenden Leute, die da rumstehen und das vielleicht gesehen haben, wissen auch nicht, dass das eigentlich was ist, was nicht geschehen sollte. Mhm. Und deswegen ist es eben wichtig, dass wir sowohl die Debatte haben, als auch ein Gesetz haben, das das einfach verbietet.
Sie haben das eingebracht ins Parlament. Der erste Versuch ist aber dann gescheitert. Warum ist er nicht durchgekommen, Ihr Entwurf?
Weil es in England eben dieses Verfahren gibt, dass Gesetzesinitiativen von Abgeordneten kommen und nicht nur von der Regierung. Und weil einerseits die Regierung dieses Vorgehen nicht besonders schätzt und versucht, das zu blockieren. Oder weil dann eben alte, festgefahrene, konservative Abgeordnete, da gibt es eine Handvoll, die das Verfahren eben auch nicht gut finden und sagen, ohne Debatte sollen keine Gesetzesvorlagen durchkommen. Und da hat einer von denen eben einfach Object gesagt, also hat das blockiert letzte Woche und hat aber gar nicht gewusst, worum es eigentlich geht, denn er macht das also ständig, er macht das schon seit Jahren. Und diese ganzen Sachen, die jetzt in der Öffentlichkeit sind, im Rahmen von Frauenrechten und dass Frauen eben einfach sich das nicht mehr gefallen lassen, wie sie behandelt werden, das hat er völlig unterschätzt, hat sich auch gar nicht informiert. Und plötzlich brach natürlich ein Social-Media-Sturm aus. Und das Ganze hat sich gegen ihn, aber auch gegen seine eigene Partei und seine Regierung gewendet. Die müssen jetzt eben schnell was machen. Und die saßen dann da plötzlich und waren extrem verlegen natürlich. Und haben dann ganz schnell diese Woche reagiert und haben gesagt, wir nehmen das jetzt als unsere Gesetzesvorlage und ziehen das ganz schnell durch.
Das heißt, da unterscheidet sich jetzt der zweite Entwurf oder das zweite Herangehen nicht so stark von dem, was Sie aufs Papier gebracht haben?
Nein, sie wollen noch so ein bisschen weitergehen. Also es gibt in England einen Sexual Offenders Register. Die Regierung will dann eben, dass Leute, die Upskirting-Images gemacht haben und verurteilt worden sind, dann auf den Sexual Offenders Register kommen.
Also so eine Art Liste für Sexualstraftäter.
Ja, das war nicht in meiner Gesetzesvorlage, aber das zu erweitern, finde ich ja nur gut.
Aber was bedeutet das genau? Was droht den Tätern dann?
Dem Täter kann eine Geldstrafe von mehreren hundert Pfund und eine Haftstrafe bis zu 2 Jahren drohen.
So, das heißt, die erste Lesung ist schon mal gewesen in dieser Sache. 2. Juli gibt es dann den neuen Entwurf von der Regierung und dann wird danach auch diskutiert. Kann man davon ausgehen, dass es ein Gesetz gegen Upskirting in Großbritannien geben wird?
Auf jeden Fall. Also ich hatte so viel Unterstützung von allen Parteien, außer eben diesen paar Leuten, die gar nicht wussten, worum es ging. Also die Öffentlichkeit ist auch voll hinter dieser Gesetzesvorlage. Und im schnellsten Verfahren würde ein Gesetz auf dem Tisch liegen und vollziehbar werden im Oktober.
Upskirting ist ein Problem. Die britische Abgeordnete Vera Hobhouse hat einen Gesetzentwurf ins britische Parlament eingebracht. Am 2. Juli wird darüber diskutiert und entschieden. Und sie ist sich sicher, das Gesetz wird kommen. Gut so.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Am Sonntag steht die Parlaments- und Präsidentschaftswahl in der Türkei an. Recep Tayyip Erdogan will wiedergewählt werden. 15 Jahre ist er mittlerweile an der Macht und hat das Land in den vergangenen Jahren für viele Kritiker ziemlich autoritär regiert. Aber wie groß sind seine Chancen wirklich? Und was käme, wenn er gewönne, dann auf die Türkei zu? Darüber spreche ich jetzt mit unserem Istanbul-Korrespondenten, mit Christian Buttgereit. Grüß dich.
Ja, hallo.
Christian, wenn wir aus dem Ausland auf die Türkei schauen, dann wirkt das Land ziemlich gespalten. Klar, es gibt die Erdogan-Anhänger, die ihn bewundern und dann gibt es die Opposition. Wie groß ist sein Rückhalt momentan?
Naja, das wird sich bei der Wahl zeigen, wie groß der in Zahlen ist. Im Moment hat man den Eindruck, naja, ungefähr halbe. So ist das in der Türkei ja schon lange. Du sagtest, das Land ist gespalten. Was wir schon so merken, ist, dass der Rückhalt für Erdogan vielleicht noch etwas größer ist als der für seine Partei, für die AKP. Wir haben viele Leute getroffen, die sagten, ja, wir wählen Erdogan, aber wir wollen dieser Partei mal einen Denkzettel verpassen. Also selbst wenn Erdogan die Wahl gewinnt, wird er sich etwas anderes ausdenken müssen, wie das zukünftig dann politisch weitergeht.
Das heißt, er ist dann nicht gesetzt als Präsident? Doch.
Als Präsident ist er gesetzt und er will dann ja auch das Präsidialsystem umsetzen, worüber die Türken ja vor einem Jahr abgestimmt haben, dass die Verfassung so geändert wird, dass es an der Spitze des Staates nur noch einen Mann gibt. Der ist Staatspräsident, der ist Regierungschef, der ist Oberbefehlshaber über die Armee. Der kann sogar das Parlament auflösen, wenn er das möchte. Dann muss er allerdings sich auch wieder zur Wahl stellen. Und diese Rolle soll Erdogan einnehmen. So wollen es seine Anhänger, so will er es eben nach dieser Wahl auch umsetzen.
Was sind denn Erdogans wichtigste Wahlversprechen für die kommenden Jahre?
Ja, da wird es schon mal ein bisschen dünn. Vor allen Dingen ein Weiter-so. Denn Erdogan wirbt ja damit, dass er die Türkei stark vorangebracht hat. Man sieht es ja auch, es werden überall viele neue Häuser gebaut. Es werden Straßen, Brücken gebaut, Tunnel durch Berge gebohrt, Autobahnen, Schienen verlegt und so weiter. Das ist ein Vermächtnis von Erdogan. Und so will er auch noch ein bisschen weitermachen. Im Moment ist ja beispielsweise einer der größten Flughäfen im Bau hier nördlich von Istanbul. Und Erdogan sagt, wir machen das einfach so weiter. Wir bauen jetzt auch noch einen großen Kanal parallel zum Bosporus. Also das ist das, was er den Leuten verspricht, dass dadurch eben auch Wohlstand und Arbeitsplätze entstehen. Dann gibt es aber wiederum auf der anderen Seite so lustige Versprechen wie Kaffeehäuser zu Bibliotheken umzuwandeln, wo es dann auch kostenlos Kaffee und Tee gibt. Also er versucht dann schon auch volksnah zu sein, aber die Opposition sagt eher, Erdogan hat den Leuten außer diesem Weiter-so, was auch eine gewisse Sackgasse sein kann, eben nicht zu bieten. Die Wahlversprechen von Erdogan sind eigentlich, vertraut mir und dann führe ich euch durch dick und dünn und sorge dafür, dass die Türkei schon ein geachteter Partner auf der internationalen Bühne ist.
Auf wen ist Erdogan denn angewiesen? Wer sind Erdogans potenzielle Partner in der türkischen Politik?
Er ist ja ein Wahlbündnis eingegangen mit der MHP, das ist eine rechtsradikale Partei. Die hatte sich vorher gespalten. Die Abspaltung heißt jetzt İyi Partei, gute Partei. Sie wird von Meral Akşener angeführt, einer nationalkonservativen ehemaligen Innenministerin, der auch als Präsidentschaftskandidatin sich aufgestellt hat. Und die MHP, diese Ur-Nationalisten, sind an Erdogans Seite. Aber ich glaube, beide Seiten sind auch nicht so ganz glücklich damit. Und wenn er jetzt vor einigen Tagen über eine mögliche Koalition gesprochen hat, die er eingehen möchte, dann muss man sich fragen, womit? Weil mit der MHP alleine reicht es nicht zur absoluten Mehrheit. Das sagen eigentlich fast alle Umfragen. Und die anderen Partner wird er sich wahrscheinlich von Fall zu Fall suchen müssen. Es gibt durchaus ja Ambitionen in Erdogans AKP, die Kurdenfrage doch mal wieder friedlich zu lösen. Es gibt auf der anderen Seite natürlich auch nationale Strömungen, die eher zur İyi Partei passen würden. Aber eine feste Koalition kann man sich im Moment schlecht vorstellen. Und Erdogan hatte so etwas vor einigen Monaten auch noch kategorisch abgelehnt.
In der Türkei, der wird am Wochenende gewählt. Präsident Erdogan hat die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen vorgezogen. Christian Buttgereit war das mit Informationen zu dieser Wahl aus der Türkei. Noch hat Erdogan jede Wahl gewonnen. Sonntag könnte es eng für ihn werden. 15 Jahre ist er an der Macht. Es ist einfach so, kaum ein Politiker polarisiert mehr wie Erdogan, auch in Deutschland. Ensa ist 26 Jahre alt, lebt im Norden Deutschlands und ist pro Erdogan.
Ich sehe Erdogan als der Anführer der Türken, nicht als ein Politiker.
Emre sieht das ein bisschen anders. Er ist 22 Jahre, in Deutschland geboren und wünscht sich eine freie Türkei. Also genau die andere Position als Ensa. Über die Wahl hat Deutschlandfunk Nova-Reporterin Nil İdil Çakmak mit beiden gesprochen. Nil, Ensa unterstützt Erdogan, seit er 18 Jahre alt ist. Was ist Ensa genau für ein Typ?
Also Ensa ist Einzelhandelskaufmann in einer norddeutschen Stadt und er reist sehr gerne. Vor allem in die Türkei und das sogar dreimal im Jahr. Vor 8 Jahren hat er sich dann in seinem Türkei-Urlaub dafür entschieden, der AKP beizutreten und wählt seitdem die Partei auch.
Weil sie die Türkei modernisiert hat, den Terror bekämpft aktiv, einen Sozialstaat aufbaut.
Von der AKP ist Ensa auch überzeugt, weil die Partei islamisch-konservative Werte vertrete.
Jetzt ist aber so, Ensa hat noch nie in der Türkei gelebt. Warum ist ihm die Wahl dennoch so wichtig?
Ja, für ihn ist es eine Selbstverständlichkeit und deshalb ist er natürlich auch wählen gegangen.
Ich frage mich, warum sollen wir nicht wählen? Wir haben türkische Staatsbürgerschaft und Türkei ist unsere Heimat. Natürlich gehen wir dann wählen.
Ensa selbst bezeichnet sich als Gast in Deutschland. Obwohl er hier geboren und aufgewachsen ist, fühlt er sich nicht akzeptiert.
Warum fühlt sich Ensa nicht akzeptiert? Was ist da los?
Die Berichterstattung über das Foto von den Fußballspielern Mesut Özil und İlkay Gündoğan hat ihn zum Beispiel sehr geärgert.
Weil die ein Foto mit Erdogan gemacht haben, wird gegen die gehetzt und die spielen für die deutsche Nationalmannschaft. Also die haben sich quasi auch integriert.
Für Ensa ist es legitim, dass sich Fußballspieler mit Erdogan ablichten lassen. Und ja, außerdem hat er mir erzählt, dass er sich in Deutschland zwar integriert fühlt, aber akzeptiert dagegen gar nicht. Er findet, dass beide Kulturen nicht vereinbar sind, von ihm aber verlangt wird, dass er sich komplett anpasst und seine Werte aufgibt.
Trifft das denn auch auf Emre 22 zu?
Bei ihm ist das eher weniger der Fall. Also er will zum Beispiel weder als türkisch noch als deutsch bezeichnet werden.
Ich sehe mich als Mensch und auf der Grundlage möchte ich auch allen Menschen begegnen.
Das Foto von İlkay Gündoğan und Mesut Özil sieht Emre außerdem auch nicht ganz unkritisch.
Ich fand es traurig, dass sie sich jetzt für den Wahlkampf von Erdogan so haben instrumentalisieren lassen.
Er findet, dass die zwei als Person öffentlichen Lebens auch verantwortlicher handeln hätten müssen.
Jetzt ist es so, Ensa unterstützt seit 8 Jahren Erdogan. Und was ist Emre genau für ein Typ, nachdem wir Ensa jetzt so kennengelernt haben?
Emre studiert Fahrzeugbau und ist genau wie Ensa in Norddeutschland geboren und aufgewachsen. Er engagiert sich in einem deutsch-türkischen Verein, der den Wahlkampf der prokurdischen Partei HDP allerdings unterstützt. Und für diese Partei hat er auch Flyer verteilt. Mhm. Wählen kann er allerdings nicht, denn er musste seine türkische Staatsbürgerschaft abgeben, als er sich in Deutschland einbürgern lassen hat.
Das ist ja recht spannend. Warum unterstützt Emre denn bitteschön die HDP, wenn er gar nicht wählen darf?
Eigentlich sieht er es sogar kritisch, dass die in Deutschland lebenden Türken wählen dürfen.
Ich finde eigentlich, dass Quatsch ist, dass jetzt die Wahl im Ausland so eine Auswirkung auf die Türkei hat, weil wir sind halt nicht in diesem Land.
Die HDP unterstützt Emre dennoch aktiv, gerade weil hier auch gewählt werden darf, wie er mir erzählt hat.
Für mich steht die HDP für eine Partei, die sich einsetzt für Frieden, für ein Ende des Kurdenkonflikts in der Türkei, für ein Ende irgendwelcher Einsätze im Ausland und ein Ende der Spaltung unter den Menschen, also für eine Türkei, in der halt alle Völker friedlich miteinander zusammenleben.
Die HDP hat es bei den Wahlen allerdings nicht gerade leicht, denn Präsidentschaftskandidat Selahattin Demirtas sitzt gerade im Gefängnis und die Partei muss über die 10% Hürde kommen, um überhaupt ins Parlament ziehen zu können. Emre ist aber optimistisch, dass es die Partei auch schafft.
Wenn das tatsächlich so eintreffen sollte, wie stellt sich Emre denn dann die Zukunft in der Türkei vor?
Also für Emre wäre es ideal, wenn die AKP und Erdogan die Wahlen nicht gewinnen würden. Er glaubt, dass die Opposition auch gute Chancen hat und wünscht sich für die Türkei.
Die Türkei soll für mich so aussehen, dass Menschen jeder Herkunft, jedes Glaubens, auch wenn Menschen nicht gläubig sind, jeden Geschlecht, also wirklich eine freie Türkei, wo die Menschen sich einem guten Leben widmen können.
Emre denkt, dass mit Hilfe der HDP in der Regierung ein Umdenken in der türkischen Gesellschaft stattfinden würde.
Also Emre ist definitiv für eine freie Türkei. Was erhofft sich Ensar für die Zukunft?
Für Ensar ist es ganz klar, die AKP und Erdogan werden bei den Wahlen gewinnen und seine Zukunftsprognose mit der AKP in der Regierung sieht so aus.
Die Türkei wird weiter wachsen, weiter modernisiert, der Terror wird komplett vernichtet, ausgelöscht.
Ensars und Emres Positionen gehen weit auseinander. Was die Zukunft der Türkei betrifft, können die sich zwar parteipolitisch nicht einigen, aber es vereint beide, dass sie sich Positives für das Land erhoffen.
Ensar ist pro Erdogan und Emre anti-Erdogan. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Nil-İdil Çakmak hat mit beiden gesprochen. Am Wochenende wird gewählt in der Türkei die Parlamentswahl, die Präsidentenwahl und die Wahl eines neuen Präsidialsystems. Drei wichtige Punkte stehen da auf dem Papier.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir sprechen über etwas Nerviges. Wassertropfen können nämlich ziemlich nervig sein. So in ein halbvolles Waschbecken rein und auch wahnsinnig laut dieses Ploppen, das da reingeht. Jetzt haben britische Forscher endlich den Mechanismus und die Akustik des Wassertropfens analysiert. Dieses Plopp entsteht nicht, wenn der Wassertropfen auf die Wasseroberfläche trifft. Nein, entsteht wo ganz, ganz anders. Und man kann das Geräusch sogar verhindern. Pascal Fischer aus unserem Team war heute der arme Tropf, der sich mit diesem Thema befasst hat. Wie haben die Forscher das rausgefunden?
Ja, die Wissenschaftler Anurag Agarwal, Sam Phillips und Peter Jordan vom Akustiklabor in Cambridge, die haben Hochgeschwindigkeitskameras aufgebaut und Mikrofone über und unter Wasser angeworfen. Das alles berichten sie im Magazin Scientific Reports. Schöner, verständlicher Titel übrigens auch. What causes the sound of a dripping tap and how do you stop it?
Und das ist eigentlich was ganz Triviales.
Ja.
Warum dieser Tropfsound?
Da habe ich Sam Phillips angerufen und der hat mir Folgendes erzählt.
So the sound actually doesn't happen until about 15 milliseconds after the drop first hits the water.
Also der Sound entsteht erst 15 Millisekunden, nachdem der Tropfen überhaupt auf die Wasseroberfläche trifft. Der Aufprall selbst macht nämlich fast gar kein Geräusch. Es bildet sich dann also eine Einwölbung, das Wasser schießt wieder nach oben und unter dem Wasser bildet sich dann eine Luftblase. Und diese Blase vibriert, dann vibriert auch diese Wasseroberfläche darüber und transportiert den Sound sozusagen ja wie ein Kolben an die Luft nach draußen bis zu deinem Ohr.
Unglaublich. Cambridge hast du gesagt.
Ja.
Wie kommen seriöse Forscher darauf, sowas zu erforschen?
Eigentlich wie jeder von uns. Der Forschungsgruppenleiter Anurag Agarwal, der hat bei einem Freund übernachtet und bei dem war das Hausdach undicht. Es tropfte also immer in einen Wassereimer, den er da aufgestellt hatte. Und er hat seinen Ärger dann aber in Wissensdurst verwandelt, ist wieder nach Cambridge gegangen und hat das mit seinem Team diskutiert. Und alle haben festgestellt, man weiß gar nicht, wie genau dieser Sound entsteht.
Und sowas winkt die Uni in Cambridge dann einfach als wichtige Forschung durch, ja?
Ja, Sam Phillips hat das zum Thema seiner Masterarbeit gemacht und er hat mir erzählt, da ist man in der Themenwahl einfach freier, da lässt sich sowas dann mal erforschen.
Und das ist Breaking News, ja? Das wusste man vorher nicht, oder wie?
Nee, man forscht zwar seit einem Jahrhundert schon, warum Wasserhähne überhaupt tropfen. Das hat man auch schon fotografiert seit 1908.
Hilft diese Erkenntnis, dass man weiß, was es ist, denn eigentlich jetzt den Opfern von Tropfensounds?
Ja, Denn die Forscher haben aus Jux mal Spülmittel in das Wasser gekippt, hat mir Sam Phillips erzählt. Tja, und dann hat sich nämlich diese Luftblase nicht mehr geformt, die eben für den Sound verantwortlich ist. Also in den Wassereimer unter dem undichten Dach könnte man einfach mal so einen Spritzer Spüli tun. Ein bisschen Sound vom Aufprall des Tropfen ist natürlich trotzdem da und ökologisch wäre das vielleicht auch nicht unbedingt der Burner.
Was würdest du sagen? Ist das Kategorie unnützes Wissen?
Nein, man könnte nämlich auch, jetzt kommt's, halte ich fest, Niederschlagsmengen berechnen, zumindest über einem See. Da stellst du dann also draußen ein Mikrofon auf, nimmst dieses Tropfenorchester auf und dann kannst du alles ausrechnen, denn...
If we had a bigger drop, then the pitch that we'd hear would be slightly lower. Whereas if we
also, größere Tropfen machen tiefere Töne. Man kann also die Tropfengröße und die Tonhöhe in Beziehung setzen und dann könnte man aus Regengeräuschen die Frequenzen rausrechnen und so auf die gesamte Niederschlagsmenge schließen. Das versucht man übrigens schon seit den 1990ern, aber nur mit Unterwassersounds.
Das ist doch unglaublich, hätte man nicht gedacht, ne? Also wirklich vom Schlaflosen genervt sein zur Wettererfassung haben wir wieder was gelernt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Habt ihr bestimmt auch schon bemerkt, bei dieser WM auf den Werbebanden stehen bei jedem Spiel chinesische Schriftzeichen, daneben das Wort Wander. Das ist echt ein seltsamer Schachzug der österreichischen Band. Hat aber damit überhaupt gar nichts zu tun. Dahinter steckt nämlich ein chinesischer Konzern. Und es gibt noch mehr chinesische Unternehmen, die da massiv werben bei dieser Weltmeisterschaft, obwohl China ja gar nicht mitspielt. Zumindest keine Nationalmannschaft. Was also soll das? Fragen wir unseren Korrespondenten in Shanghai, Steffen Wurzel. Steffen, was sind denn das für chinesische Werbebanner da bei der WM?
Also es gibt vier große neue FIFA-Weltmeisterschaftssponsoren, die aus China kommen. Der Auffälligste ist Wanda, das sieht man immer wieder auf der Bandenwerbung. Dann gibt's Hisense, dann gibt's eine Firma namens Vivo und die vierte heißt Meng Nui. Das ist diese grünlich anmutende Bandenwerbung, die wirklich meistens komplett auf Chinesisch ist.
So, jetzt haben wir alle Namen zusammen. Was sind das für Unternehmen?
Wanda ist eine der größten Firmen in China in Sachen Unterhaltungsindustrie. Die haben Freizeitparks, die haben ganz viele Kinos. Witzigerweise gehört denn inzwischen ein ganz großer Anteil aller Kinos in den Vereinigten Staaten, in den USA. Auch in Großbritannien ist Wanda ganz fett im Kinobusiness, aber hier in China eben auch. Und die machen auch ganz viel in Immobilien. Letztes Jahr hatten die aber auch ein bisschen Probleme, weil die deutlich mehr Geld ausgegeben haben, als sie besitzen. So gehen jedenfalls die Medienberichte, aber für so ein FIFA-Sponsoring reicht es eben doch noch. Hisense ist eine Elektronikfirma, die machen zum Beispiel Kühlschränke, Klimaanlagen und so weiter und auch viele Fernseher. Vivo ist einer der wichtigsten Handy-Smartphone-Hersteller in China und Meng Nui ist ein Milchkonzern.
Jetzt gibt's natürlich plötzlich diese ganzen Sponsoren aus China. Wo wäre der Weltfußballverband FIFA denn mittlerweile ohne diese chinesischen Konzerne?
Kann ich nicht so sagen, aber er wäre auf jeden Fall ärmer, denn es sind viele Dutzende, zig Millionen Euro, die diese Firmen überwiesen haben, schon an die FIFA. Und interessant ist, dass es im Grunde ja nur noch einen einzigen wirklichen europäischen Hauptsponsor der FIFA gibt, das ist Adidas. Viele andere haben sich zurückgezogen, weil die FIFA vielen anderen Firmen wohl etwas zu unseriös ist. Wenn wir mal ein bisschen drüber hinausgehen, Coca-Cola ist noch dabei, Visa, also die Kreditkartenfirma ist noch dabei und ansonsten sind es eigentlich nur noch katarische, russische, koreanische und eben chinesische Firmen, die hier groß mitmischen.
Ja, und eben nicht dabei ist eine chinesische Nationalmannschaft bei dieser WM in Russland. Ist Fußball in China denn eigentlich ein großes Thema?
Fußball ist ein großes Thema, wenn man in die großen Städte geht. In Shanghai, wo ich jetzt zum Beispiel bin, ist es schon so, dass ich hier in den vergangenen Tagen, seit die WM losgegangen ist, viele Leute in Trikots sehe. Das sind jetzt nicht nur Ausländer, viele ausländische Leute, die herumturnen und leben, sondern auch viele Chinesen. Auch in Peking und Chengdu und Shenzhen und anderen großen Städten ist das definitiv der Fall. Aber ich würde schon sagen, es ist kein Mainstream. Es ist so, dass die chinesische Liga, die sozusagen Bundesliga in Anführungszeichen, Anführungszeichen der Chinesen, in den vergangenen Jahren deutlich finanziell aufgestockt wurde, auch durch massives Engagement von großen Firmen, die Geld reingebuttert haben. Die haben viele ausländische Spieler gekauft. Aber qualitativ, wenn man sich so ein Spiel mal anguckt, ja, geht so geil, würde ich sagen. Das ist noch qualitätsmäßig auf überschaubarem Level. Und vom Nationalteam mal ganz zu schweigen, China war ein einziges Mal bei einer Weltmeisterschaft dabei. Aber klar ist auch, Staats- und Parteichef Xi Jinping hat ein Ziel ausgegeben, ein Doppelziel. Das heißt, erstens die Weltmeisterschaft irgendwann auszurichten und zweitens die dann auch noch zu gewinnen. Das heißt, in den nächsten Jahren wird hier einiges passieren. Es wird viel Geld investiert in Fußball, Nachwuchsförderung. Das bekommt man auch immer wieder mit.
Aus Shanghai, China, unser Korrespondent Steffen Wurzel. Wenn euch bei der WM was chinesisch vorkommt, dann hat es damit zu tun, dass viele chinesische Sponsoren eben bei der FIFA eingesprungen sind und deshalb natürlich auch viele chinesische Schriftzeichen überall dort zu sehen sind, wo es Werbung gibt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.